Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Die Wahrscheinlichkeiten, dass hier an diesem Tisch drei Leute sitzen, die zusammen studiert haben, hätte ich früher wahrscheinlich für ziemlich gering gehalten. Heute hat sich das geändert. Wir haben Raphael Gomez von Buddysim am Start und wie wir herausgefunden haben, Marvin, Raphael und ich haben an derselben Uni studiert, was wirklich sehr lustig ist. Raphael kommt damals aus Bayern sozusagen an die CBS nach Köln, studiert hier mit einem internationalen Business-Hintergrund und gründet dann sozusagen nach seinem Master Jobfox. Jobfox war ein innovativer Vermittler von Arbeitsplätzen in der Gastronomie und dem Einzelhandel, welcher dann aber natürlich irgendwie während Corona ziemlich hart gegen die Wand gefahren ist, weil eben alles zu war. Danach kümmert er sich so ein bisschen um Reselling, wie viele vielleicht auch schon mal gemacht haben, also sozusagen limitierte Produkte gekauft und wieder dann verkauft, bevor er dann sozusagen zu Buddysim kommt. Und das ist eben extrem interessant, weil dieser Bereich einfach so, den kennen eigentlich ziemlich wenige, nur so gut wie er. Er gibt deswegen extrem spannende Einblicke, wie es sozusagen zu Buddysim kam, was sozusagen der Markt dieser E-Sims eigentlich genau ist, warum dieser Markt eigentlich so riesig ist, wo es hingehen kann, wie man sich auch im Marketing gegen wirklich Big Player sozusagen differenziert, was der Ausblick ist, wann das Produkt Sinn ergibt, wie sie jetzt sozusagen die einzelnen Produkte noch weiter optimieren. Und wir sind der festen Überzeugung, das Ding kann auf jeden Fall deutlichst achtstellig, wenn nicht auch neunstellig gehen. Deswegen sind wir sehr gespannt, wo sich die Firma hinentwickelt. Will aber jetzt auch gar nicht lange drum herum reden. Wir gehen direkt rein.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mit dem Raphael von Buddysim. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Hi.
Na, wie geht's?
Ja.
Alles gut?
Soweit, so gut, ja.
Wir haben ja heute tatsächlich mal wieder seit langem, auch wenn du jetzt weggezogen bist, so eine alte Kölner Legendenfolge, ne?
Tatsächlich, ja.
Also richtig. Du hast früher auch irgendwie in Köln hier viel gemacht, ne?
12 Jahre in Köln gelebt, mit 18 hier hingezogen, viel erlebt, viel gesehen, viel getan und jetzt so ein bisschen ruhiger aufs Land gezogen mit der Family, aber nicht zu weit weg.
Frisch Papa geworden auch,
frisch,
ne?
Frisch ist gut, jetzt mittlerweile schon 10 Monate,
ja, okay.
Zum zweiten Mal.
Ja, okay. Bevor wir vielleicht auch so ein bisschen darüber sprechen, wie du so ein bisschen so in dein Leben, in der Berufswelt reingestartet bist, stell dich vielleicht einfach selber einmal kurz für die Leute selber gerne vor, vielleicht so ein bisschen, als du die Mutter deiner Frau das erste Mal gesehen hast, so ein bisschen auf Schwiegermama-Style, das alles, was alle verstehen, weil das Thema ja schon sehr komplex ist, vor allem was sie heute macht. Das haben wir gerade im Vorgespräch auch irgendwie nochmal rausgefunden.
Wir haben uns gerade auch einfach ein bisschen verquatscht im Vorgespräch, weil wir das Thema dann noch so spannend fanden, weil wir das, glaube ich, noch nie so eingefangen hatten.
Ja, heute. Deswegen nur ein ganz grober Scope, was bei euch abgeht, aber die Stage ist deine.
Okay, gerne. Ja, also ich bin 32 Jahre alt, wie gesagt, vor 12 Jahren nach Köln gezogen für mein Studium. Hab dann hier studiert, Bachelor und Master in Köln gemacht und bin während meinem Master noch so ein bisschen in die Startup-Welt reingerutscht. Hab das dann tatsächlich auch relativ lange gemacht, also wir haben eine App gemacht, kommen wir glaube ich gleich noch dazu, ja. Für 6 oder 7 Jahre und bin dann auch wieder über so einen Zufall in E-Commerce gerutscht und fand so, das ist jetzt genau mein Ding und ja, hab dann, wie man es nimmt, also 2023 letztendlich Buddysim, den jetzigen eSim-Shop gebaut und gegründet dann als neues Unternehmen und macht das jetzt, also ich würde sagen, 2024 war so unser erstes volles Geschäftsjahr. Wir verkaufen eSim-Karten für Reisen, vorwiegend in außereuropäische Länder oder Länder, die innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums liegen, aber keine Roaming, also das EU-Roaming nicht inkludiert haben. Ne?
Weil also die Schweiz beispielsweise.
Genau, die Schweiz zum Beispiel, ihr kennt das seit 2022, seit dem 1. Juli 2022 braucht man jetzt für Länder wie Spanien, Portugal und Italien nicht mehr diese klassischen Roaming-Gebühren zu bezahlen. Es gibt aber dennoch über manche Verträge Limitierungen, zum einen was die Anzahl der Tage oder die Anzahl der Gigabyte angibt. Deswegen gibt es die bei uns auch im Shop. Es macht aber nur einen Bruchteil des Umsatzes letztendlich aus. Genau.
Viele Kunden habt ihr so ungefähr bei Buddysim? Was kann man so vielleicht so kennzahlentechnisch sagen oder sowas?
Kunden?
Einfach um die Leute vielleicht am Anfang so ein bisschen
Ich bin mir tatsächlich nie sicher. Ich weiß noch, dass wir relativ schnell diese 10.000 Sales-Marke geknackt haben bei Buddysim. Ich glaube, das war im April oder Mai letzten Jahres. Also super schnell, also nur
2024,
mit dem einzelnen Shop. Ja. Genau, 2024. Aber Kunden weiß ich gar nicht. Also ich weiß es gar nicht. Ich gucke mir auch nicht die Anzahl der Bestellungen an. Ich gucke mir tatsächlich auch nicht mehr jeden Tag den Umsatz an, weil das, ne, das macht einen verrückt. Ich gucke immer so einmal im Monat dann, was wir, oder einmal in der Woche zumindest mal, wie es lief oder wie so der Wechsel zum letzten, zur letzten Periode war. Aber Wir haben letztes Jahr, also jetzt 2024, mit einem hohen sechsstelligen Betrag abgeschlossen. Leider nicht ganz wie erwartet, so ein bisschen einer geschwächten Performance in Q4 geschuldet. Aber ich bin trotzdem mehr als zufrieden, ne, weil das so mit den Mitteln und der Ausgangssituation, in der ich war, eigentlich gar nicht zu erwarten war, sondern ich habe gedacht so, hey, ne, das erste Jahr, da machst du dir jetzt auch keinen großen Plan und sagst so, ich muss jetzt so und so viel Umsatz machen. Oder kannst ja gar nicht irgendwie vorhersehen, was da letztendlich passiert. Ja, und ich bin mehr als zufrieden. Und für dieses Jahr würde ich sagen, also mein Ziel ist sehr ambitioniert. Ich würde sagen, wir wachsen so um 190-200%. Ist meine Prediction jetzt für dieses Jahr.
Es müssen ja auch, wenn man es einfach nur so überschlägt, müssen es ja mehrere 10.000 fast sechsstellige Aufträge sein, die ihr sozusagen bedient habt. Also einfach sozusagen aus dem Ding heraus. Also sozusagen, da steckt schon, sprechen wir später wegen dem AOV, auf jeden Fall eine richtige Menge hinter. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie um 500, 600 Kunden sich hier handelt. Also es müssen ja schon irgendwie fast 100.000 alleine fast kalkulatorisch sein. Vielleicht irgendwie irgendwo zwischen 50 bis 100 wahrscheinlich irgendwo. Da wird es wahrscheinlich irgendwie an Aufträgen auf jeden Fall liegen.
Ich habe mein Handy jetzt draußen, sonst könnte ich nachschauen in der App. Aber
Nee, ist auch nicht so schlimm. Aber man merkt auf jeden Fall, da ist schon ein bisschen Musik auf jeden Fall mit dabei und auch sozusagen mit den Wachstumszahlen dann für dieses Jahr, wird das ja auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Case.
Genau, also tatsächlich sind wir auch wahrscheinlich eine der wenigen E-Commerce-Firmen in Deutschland, die ein Produkt für 3,99 verkaufen und verschicken. Mhm. Also wir verschicken es ja nicht klassisch, sondern per E-Mail, aber trotzdem, also ich glaube, so ein Produkt für 3,99 in Shopify machen wenige.
Safe. Lass uns, bevor wir vielleicht irgendwie auch später noch ein bisschen so genau auf eure Metriken eingehen, wie man vielleicht auch sozusagen im Marketing sozusagen mit solchen Kalkulatoriken dann irgendwie jongliert, sage ich jetzt einfach mal. Lass uns vielleicht gerne einfach vorne anfangen, weil wir haben alle lustigerweise an der gleichen Uni studiert. Das ist uns beiden im Vorgespräch oder in unserem ersten Kennenlerngespräch schon aufgefallen. Wir haben alle an der CBS, Grüße, falls das irgendjemand hört, in Köln studiert, ne?
Ja, korrekt, richtig.
Und uns aber nie getroffen, da bist du auf ein Event, wo wir mutmaßlich alle zusammen waren.
Ja, wir sehr wahrscheinlich alle zusammen waren, ne? Aber uns nicht gesehen und nicht erkannt,
wahrgenommen haben,
nicht wahrgenommen, leider. Genau, aber wir haben an der CBS studiert, also ich von 2012 bis 17 mit Bachelor und Master und ihr habt, glaube ich, 2018 angefangen. Ja. Das heißt, das war so eine kleine Überschneidung, aber nicht wirklich.
Wie kam das denn bei dir erstmal grundsätzlich dazu? Weil du kommst ja gar nicht aus Köln und du hast eben auch erzählt, du bist ja der Erste in deiner Familie, der studiert hat. Also wie war so ein bisschen so vielleicht auch deine Herangehensweise so ans Studium? Weil du bist ja schon auch, werden wir jetzt im weiteren Gespräch feststellen, unternehmerisch sehr getrieben gewesen oder auch irgendwie schon mal sehr hohe Ansprüche an sich selber gehabt, was irgendwie sozusagen dann auch den Outcome vom Studium betrifft. Wie hat es vielleicht erstmal damit angefangen, dass du überhaupt nach Köln gekommen bist, aus München heraus oder aus Bayern heraus?
Ja, sehr gute Frage. Also dummerweise hatte ich damals nach meinem Abitur, da waren wir gerade auf diesem Abitrip oder wie auch immer man das damals nennt, also mit ein paar Jungs waren wir da in ganz klassisch in Spanien, Lorette Mar, und alle hatten sich irgendwie eingetragen für die Studiengänge und ich, also ich war super zufrieden mit meinem Abi, ne? War jetzt nicht mehr so gut wie in den Vorjahren, aber in Bayern Abi an einem schwierigen Gymnasium zu machen, ist was anderes als in NRW.
Ich wusste, das hast du auch gedacht. Nee.
Einmal immer shooten, das ist okay.
Aber ich habe trotzdem nur 3-1 Abi geschafft.
Boah, krass. also war so irgendwie schon, also ich wollte studieren, das war klar nach meinem Abi, aber was ich mache, wusste ich nicht und hatte mir da echt Zeit gelassen. Ne? Ich hatte so zwischenzeitlich dann so ein Abschlussjob oder wie auch immer man das nennt, so ein Übergangsjob im Amtsgericht in meiner kleinen Stadt. War da ganz happy, wusste aber, ich will studieren. Ne? Und so die klassischen Jobs bei uns waren irgendwie alle Audi. Also wenn du jetzt nach dem Abi was anfangen wolltest, irgendwie Audi oder weil das 20 Kilometer von uns entfernt ist. Und für mich war das so, boah, nee, ich kann mich damit noch nicht anfreunden. Ich will irgendwie schon studieren und was sehen, aber ich will jetzt auch nicht das Klassische machen, was alle anderen machen. Das, glaube ich, hat mich schon immer so ein bisschen angetrieben, dass ich irgendwas mache, wo ich sage so, nee, das ist mir jetzt irgendwie zu Mainstream. Ich will was Neues machen und auch was Neues kennenlernen, ne? Weil also Automobilbranche und dann irgendwie 50% gehen dahin und war nicht so spannend für mich. Und tatsächlich bin ich dann über einen Zufall, ne, habe ich so ganz klassisch gegoogelt, Studiengang, und habe dann International Business gesehen und natürlich eine Präsentation und was dann da drin vorkommt und so, super geil.
Berato, ne? Wie geil.
Ja, also auf Englisch studieren und Köln war ich tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir meine Wohnung dann eine Woche vor Studienbeginn angeschaut habe, war ich noch nie, also stimmt nicht ganz, ich war zum Bewerbungs Gespräch damals für die CBS und das Assessment Center in Köln. Aber das war so ein Tag rein, raus und wieder, ne, wieder zurück und habe nicht so wirklich die Stadt kennengelernt oder hatte gar keinen Bezug dazu.
Ich hatte damals auch irgendwie ein Hotel in Westerlingen, wo ich dachte, ja, das ist ja Köln, aber einfach komplettes Industriegebiet am letzten Geil. Punkt der Welt. Naja.
Für alle, die es nicht kennen, das hat nichts mehr mit Köln zu tun.
Ja, das ist so das. Ne? Ich sage ja jetzt auch, ich bin Kölner, obwohl ich irgendwie 35 Minuten hier hinfahren muss.
Das muss ich auch und ich wohne in Köln, aber ja.
Ja, also ich war damals tatsächlich schon in Berlin gewesen, in Hamburg mal, hatte jede Großstadt in Deutschland schon irgendwo mal gesehen oder hatte da Zeit verbracht, vor allem auch Stuttgart, aber Köln nicht. Und dann dachte ich mir so, boah, geil. Also irgendwie wieder was Neues kennenlernen. Und tatsächlich war ich dann zu meiner, damals war die Wohnungssuche noch gar nicht so schwer in Köln. Hab eine Wohnung gefunden. Bei der ersten Besichtigung.
5 Zimmer, 550 Euro, Erdgeschoss.
Zwei Zimmer. Das war geil. 600 Euro ja, oder so.
Respektlos.
Gibt's ja heute nicht mehr. Nee, kriegst du nicht mehr irgendwie ein Kellerloch für ja, Köln. Ja,
leider. Nee, aber das war halt so und war auch sehr dankbar darüber, weil es gab gar nicht so viele, die eine eigene Wohnung damals hatten und ich dachte mir so, krass, ne? War doch einfach. Und in der nächsten Woche ging es dann los, ne? Also da war dann die Einführung in der CBS schon und ich habe die Stadt eigentlich so während meinem Studium überhaupt erst kennengelernt. Ich hatte mich beworben, wurde auch angenommen, fand den Studiengang geil und ja, habe auch super viele gute Leute kennengelernt, euch leider nicht, aber während der Studienzeit super viele gute Leute kennengelernt und eigentlich würde ich sagen, ist mein ja, ne? Also ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, nach dem Studium zurückzuziehen nach Bayern, aber habe ich ja auch nicht gemacht, ne? Also das heißt, ich mag schon sehr, sehr gern hier Nordrhein-Westfalen und habe auch, ja, natürlich viele Freunde noch in Bayern, aber so der Großteil meines Lebens spielt sich hier ab, würde ich sagen. Meine Familie wohnt natürlich auch noch in Bayern, die mich auch regelmäßig besuchen kommen und auch irgendwie Köln-Fans geworden sind. Aber ja, also ich würde sagen, Köln war eine gute Entscheidung, die richtige Entscheidung. Und wieso Studium? Ja, also ne, war einfach so der Anspruch an mich selbst. Ne? Ich habe Abitur gemacht und wie gesagt, dann willst du nicht so diesen klassischen Berufsweg gehen, den es da gegeben hätte. Und bin dann aber tatsächlich so in diese unternehmerische Tätigkeit, wie bin ich da reingerutscht? Also eigentlich auch über einen Freund, der mir damals meine Geschäftspartner vorgestellt hatte und der gesagt hat, hey, das ist doch irgendwie eine geile Option für dich. Schau dir das mal an, mach das mal und guck dir das mal an.
Was war das für eine Option? Und
genau. Das war, also, man muss noch ein bisschen vorher anfangen. Also ich habe während meinem Studium dann studentische Jobs gemacht, war bei einer Unternehmensberatung, wo ich damals gar nicht so richtig wusste, was jetzt abgeht, auch muss man ehrlicherweise sagen, ne? Und hattest irgendwie so Einblick in irgendwelche krassen Konzerne und hast überhaupt erstmal verstanden, wie so diese Wirtschaftswelt funktioniert. Erstes Semester Bachelor war das, bis glaube ich zweites oder drittes Semester und habe dann währenddessen auch immer wieder Nebenjobs oder was heißt so klassische Studentenjobs gemacht, Werkstudentenjobs gemacht, genau. War unter anderem im Vertrieb und bin in meinem Master in eine Agentur gekommen. Eine klassische Printmedienverkaufsagentur, also Cold Calling, 100 Anrufe am Tag, so dieses klassische Modell, aber geile Kampagnen, ne? Also wir haben richtig geile Kampagnen verkauft, Warnsteiner Kronkorkenaktion und alles in der Richtung, McDonald's Monopoly, ich weiß gar nicht, ob man das alles sagen darf mit Markennamen, aber also geile Kampagnen, damals verkauft und ja, ich war Masterstudent, ne, und habe ordentlich Geld verdient. Also das war so krass.
Ne? Also was sozusagen provisionsbasiert.
Genau, du hast ein schlechtes Fixum gehabt. Ich glaube, es waren so 1.000 Euro oder so, was schon für einen Werkstudentenjob geiles.
Gutes, ja.
Und dann hast du halt Provision bekommen und du musst dir vorstellen, so die durchschnittlichen Verträge waren so 75.000 bis 150.000 Euro, die du da am Telefon verkauft hast. Ohne einen Termin zu machen. Ne,
mit einfach den, so genau, bold.
Genau. Also
spiel das, doch mit bei McDonald's Monopoly.
Ja, so nach dem Motto, hey, hör mal zu, wir haben eine reichweitenstarke Kampagne für eine exklusive Zielgruppe. Also der Klassiker war irgendwie ein Eurowings Voucher Booklet, wo du quasi Gutscheine im On-Flight bekommen hast. Und in so einem Heftchen. Und da haben wir dann Online-Shops dafür klassisch akquiriert. Und die hast du dir rausgesucht mit, weiß ich nicht, Schmuck, Schmuck online kaufen, hast dann eine Liste an Schmuckshops bekommen, ja, und hast die da, also, ne, das war so die Vorgabe, du hast 100 Calls gemacht, hast dann so und so viel Verträge am Tag abgeschlossen und hast eine geile Provision bekommen. Und ja, also man muss sagen, das Geschäftsmodell und wie das dann alles auch am Ende in die Brüche gegangen ist, so diese Agentur, das war jetzt nicht so der Hit. Ich glaube,
das ist auch brachial gescheitert, oder
ja,
was?
Ja, also das lief sehr, sehr gut eine Zeit lang. War auch für mich ein brutales Learning, ne? Weil also Masterstudium, wusstest du noch nicht so richtig, was du mit dir anfangen willst. War auch einer der Gründe, warum ich mein Masterstudium überhaupt erst begonnen habe. Ja, und dann wurdest du so in Vertrieb geschmissen, wo du vorher eigentlich keine Ahnung hattest. So, du hast Cold Calling gelernt, du hast gelernt, dich zu überwinden, ne, von einem Tag auf den anderen. Du hast gar keine andere Wahl gehabt. Ne? Also, wenn du deine 100 Anrufe nicht gehabt hast am Ende des Tages, so, dann hattest du Angst, dass du rausfliegst. Also es war schon echt brutale Schule, aber also super viel gelernt. Und man hat auch gelernt, das war, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen im Vertrieb, das, ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, weil ich lange nicht mehr Cold Calling gemacht habe, aber du musst dich vorbereiten. Ne? Also du musst deine Leads vorbereiten. Wenn du jetzt jemanden anrufst und sagst so, deinen Standardtext runterratterst, ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt von irgendwelchen Krypto-Farmen, die euch irgendwo anrufen, dann merkst du schon so, hey, ist das jetzt ein guter Vertriebler oder nicht? Aber wenn du dich mit dem Lead auseinandergesetzt hast, ne, also sagen wir mal irgendwie ein Whisky-Shop in irgendeiner Kleinstadt, die aber trotzdem Online-Shop haben und ganz gut verkaufen und du dich vorher mit denen auseinandergesetzt hast und vielleicht so dir irgendeine Story dazu ausgedacht hast, dann hast du den Lead auch gewonnen. Ne? Dann hast du den auch abgeschlossen. Und ich glaube, so dieses Vorbereiten und Fokussieren und wirklich mit jedem potenziellen Kunden auseinandersetzen. Das war so eine der spannenden Sachen, die ich gelernt habe und mir auch dann damals in meinem Berufsleben viel weitergeholfen hat. Ja, und das Geschäftsmodell ist tatsächlich gescheitert. Also die Firma ist noch so in meinem letzten Monat, in dem ich da war. Also ich war insgesamt, glaube ich, nur 6 oder 8 Monate da. Aber es war
für einen Werkstättenjob schon ziemlich lange.
Genau, eine intensive Zeit. Mhm. Eine sehr, sehr intensive und starke Zeit. Aber da ist, glaube ich, schon ist das Ding schon in die Brüche gegangen. Ja, und was man noch dazu sagen muss, so das Team, das wir damals hatten, also jetzt nicht die Führungsebene, ne, sondern das Team darunter, das war brutal stark. Ne? Also es sind so gute Leute, die natürlich auch monetär getrieben waren irgendwo, muss man ehrlicherweise sagen. Also die dabei geblieben sind, waren monetär getrieben, aber so coole Leute und ich habe auch mit dem Großteil heute noch Kontakt tatsächlich. Ne? Ja, viele spannende Leute auch kennengelernt, die auch echt viel drauf haben. Und ja, das war so eigentlich der erste Touchpoint in die Berufswelt. Ne? Also dieses klassische Vertriebsthema.
Und aber wieso hast du dich dann so dafür entschieden, sozusagen in die Gründung zu gehen? Weil wenn man irgendwie, glaube ich, einmal irgendwie extern als Vertriebler arbeitet und sagt, merkt eigentlich so, ey, ich hätte da eigentlich Spaß dran. Und
das ist eigentlich ein bisschen Blut geleckt habt an der Probe und sowas.
Denkst du dann von wegen so, ey, jetzt kann ich ja eigentlich irgendwie mir jedes Geschäftsmodell aussuchen irgendwie. Ja. Ich habe kein Problem mehr mit Cold Calling. Ich kann irgendwie jeden anrufen. Ich weiß, wie ich mit Leuten sprechen muss. Ich verstehe, wie Vertrieb läuft. Kann ich auch sagen, komm, gehe ich in Vertrieb und verdiene da wahrscheinlich auch ziemlich schnell 100, 150, vielleicht 200.000 Euro im Jahr. Wieso hast du dich dann irgendwie entschieden oder wie kam es dann dazu, dass du halt sozusagen Job gegründet hast?
Weil ich kein Produkt hatte, das ich so spannend fand zum Verkaufen. Na, also es gibt, du kannst ja alles verkaufen, ne? Versicherungen, kannst ja alles machen im Cold Calling oder damals noch. Heute, ich glaube mittlerweile, das ist jetzt sagen wir mal, 8 Jahre, 9 Jahre her, ne? Ist das nicht mehr so spannend oder ist auch nicht mehr so einfach, Cold Calls erfolgreich abzuschließen, weil die meisten Leute haben ihre richtige Telefonnummer gar nicht mehr irgendwo angegeben und die Entscheider überhaupt zu erreichen, ist auch gar nicht mehr so einfach, weil das geht über diesen klassischen Weg LinkedIn. Früher haben wir das noch über Xing gemacht. Das läuft nicht mehr so. Und ich hatte einfach damals mir so gedacht, so ey, das ist mein Way, ne? So Vertrieb ist genau mein Ding. Will ich unbedingt machen, macht Spaß und du siehst direkt Ergebnisse, ne? Also du siehst direkt Umsatz, du siehst direkt irgendwie, dass du was geleistet hast für das Unternehmen, weil du einfach Geld reinbringst, ne? Also ist einfach für mich so super spannend gewesen und das wollte ich auch weitermachen. Aber ich hatte nicht so das spannende Produkt und ja, also bei meinen Freunden war das, glaube ich, auch so, dass ich damals einfach Vertriebler war und dann kam halt einer auf mich zu und meinte so, hey, ich habe vielleicht hier was, wo oder Jungs, mit denen du was zusammen machen kannst oder Geschäftspartner, mit denen du was zusammen machen kannst, ja, und dann kam so dieser Punkt zu JobFox, da habe ich dann meine damaligen Geschäftspartner kennengelernt, also JobFox war eine App, mit der du neben Jobs in der Gastronomie und im Einzelhandel, also diese klassischen studentischen Einzelhandeljobs, in Gastronomien und ja, bis letztendlich bis zu Corona-Testzentren schnell und einfach machen kannst. Also du bewirbst dich über eine App mit einem Klick und kannst direkt mit dem Arbeitgeber chatten. Ohne Lebenslauf, ohne Anschreiben. Immer noch meiner Meinung nach ein geiles Geschäftsmodell.
Vor allem halt für Jobs, die sich halt schnell drehen.
Genau,
ne?
Also. Genau. Mit einer hohen Fluktuation, mit wenig irgendwie Einstiegsbarrieren. Also du musst irgendwie Deutsch kennen und ein Tablett ist auch nicht mehr so, ne? Aber also du brauchst nicht irgendwie einen krassen Lebenslauf, um da mitmachen zu können. So. Und ja, also fand ich einfach so genial, ne, damals, weil es war tatsächlich so, ich kannte das noch, hier in Köln, Zülpicher Straße, hatten wir auch ein paar Freunde, und wenn irgendwie das neue Semester begonnen hat, sind die Leute, die dort arbeiten wollten, in die Bar gegangen, um irgendwie sich zu bewerben mit einem Lebenslauf, haben das dem Thekenchef gegeben oder so, oder der hat sich die Rufnummer auf den Bierdeckel geschrieben und die Bewerbung war weg, aber trotzdem haben sich alle darüber beschwert, dass sie keine Mitarbeiter haben. Ne? So, also das war eigentlich so das Gap, das man damit geschlossen hat. Du hast eine App, der Arbeitgeber registriert sich, der Jobsuchende registriert sich und die können direkt miteinander chatten. Also du musst nicht mehr irgendwie einen Lebenslauf ausdrucken, um in der Gastronomie arbeiten zu können. Und da, genau, das war so die Idee, die ist dadurch in Zusammenarbeit mit den Geschäftspartnern entstanden und ich habe mich dann einfach um den Vertrieb gekümmert. Ne? Also ich habe, oder das war so meine Aufgabe und es war auch so mein Gedanke, dass ich mich letztendlich um den Vertrieb kümmere, also ganz klassisch, damals nicht mehr dann so große Tickets leider, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber ja, du hast halt ganz klassisch irgendwie Gastronomien, Supermärkte und so weiter angerufen und gesagt, hey, wir bieten Stellenanzeigenportal als App an. Und damals war App noch so ein geiles Thema, also jeder wollte irgendwie eine App machen von den Großkonzernen bis, ja, hatte schon teilweise oder wollte das machen und es kam gut an, ne? Also die ersten Monate kamen echt gut an. Genau, und bis man dann, also ne, dann hat man halt irgendwann so diesen Gedanken gehabt, also ich glaube gar nicht, der erste Preis für so eine Anzeige waren 25, 26 Euro für eine Anzeige.
Mhm. Und da das heißt, darüber habt ihr das dann auch monetarisiert?
Genau, darüber, also der Arbeitgeber hat pro Stellenanzeige gezahlt. Gab es auch verschiedene Geschäftsmodellansätze. Ist vielleicht ganz spannend, dass wir zuerst pro Kontaktaufnahme mit einem potenziellen Bewerber monetarisiert hatten. Das hat aber nicht funktioniert. Warum? Weil die Bewerber super unzuverlässig waren. Ja, also die haben sich beworben, aber dann nicht zurückgeschrieben. Das ist so eines der größten Probleme gewesen.
Dann hast du natürlich ein Problem als Arbeitgeber, wenn du irgendwie drei Leute anschreibst, keiner meldet sich,
aber du bezahlst dafür.
Ne? So, kriegst du eine Rückmeldung.
Genau, drei Keys kaufst du dir dann und keiner meldet sich zurück. Also, ja, hat man dann eben, also ich habe mich lange dagegen gewehrt, das irgendwie in ein Abo-Modell zu wechseln, dass man sagt, man zahlt pro Anzeige und kriegt so und so viele Anzeigen, war dann aber letztendlich doch der richtige Weg, ne? Weil die Leute sich nicht mehr darüber aufgeregt haben, dass sie Geld verschwenden. Ja. Für fruchtlose Kontaktaufnahmen. Ja, und war auch ganz, also solide, ne? Ich bin da super blauäugig rangegangen an die.
Das heißt, dass dann irgendwie jeden Tag irgendwie da 100 Leute angerufen, oder?
genau, also am Anfang war das tatsächlich so. Ich habe da Vollgas gegeben, bis du dann halt gemerkt hast, okay, du kannst 100 Leute anrufen, dann schließt du 10 ab, aber bei 23 Euro hast du 230 Euro Umsatz, ne? Und dann irgendwann ist man hat man einfach den Fokus verändert und ist auf Franchise-Systeme gegangen, also auf größere, mit einem größeren Netzwerk und hat dann auch wieder Entscheider angerufen. Mhm. Also HR-Abteilungen, ja, jetzt nicht mehr die klassischen Gastronomien. Und das war, glaube ich, strategisch, also umsatztechnisch schon wichtig. Das hat schon viel gebracht und gemacht. Ja, aber das hat so ein bisschen die Dynamik auf der Plattform auch kaputt gemacht, ne? Weil wenn du jetzt sagen, wenn mal ein großes Franchise-System mit 120 Läden oder von mir aus auch 500 Läden auf die Plattform bringst, dann und die auch viel Geld haben, um irgendwie die Anzeigen besser zu positionieren als der Kleine, dann ist das leider zum Leid der Kleinen. Unternehmen irgendwo.
Dann steht halt oben quasi 200 Mal McDonald's und darunter kommt dann erst der
Barbara's Burger Bar. Zum Beispiel, genau. Ganz so unattraktiv, also ganz so einfach haben wir es nicht gemacht. Wir haben das dann schon auch im System irgendwie durch kluge Algorithmen, oder mein Geschäftspartner damals durch kluge Algorithmen gelöst, dass man auch kleine da einspielt. Aber natürlich, ne, jemand mit einer HR-Abteilung, wo 5 Leute auch sind und die auch die Leute konstant anschreiben oder auch immer direkt eine Antwort bekommen, die haben einfach höhere Chancen. Den Bewerber zu bekommen. So, also sprich, so im System war das dann halt natürlich nicht mehr so ein bisschen durch die Zielkunden geschuldet, war das nicht mehr so rund. Hat aber trotzdem noch gut funktioniert, bis dann, oder, ne, also man hat halt nicht diese Hockeystick-Wachstumskurve gehabt, die wir uns eigentlich gewünscht hätten. Wir hatten noch echt Probleme, Investoren einzusammeln für Wachstumskapital. Wir haben super viel gepitcht, auch super viel gelernt, aber haben es nie so richtig hinbekommen. Ne? Also dann zum einen waren wir dann zu früh, dann gab es wieder irgendeine Phase, da hat Facebook Marketplaces Jobs gelauncht, dann war das natürlich für viele zu riskant. Also der Zeitpunkt war schlecht, glaube ich, und auch viele der Wettbewerber sind so im Laufe unserer Zeit, unserer Existenz vom Markt verschwunden. Ne? Also gab es super viele, die auch groß finanziert waren, sind alle irgendwie in die Brüche gegangen. Ja, und das hat so auf Investorenseite natürlich dazu geführt, dass da keiner bereit war. Dann sind wir so peu à peu langsam gewachsen, kleinere Umsätze gemacht. Also das hätte gereicht, um irgendwie zwei, drei Gehälter ordentlich zu bezahlen. Aber jetzt so die krasse Wachstumskurve hast du da nicht rausbekommen. Und dann kam Corona.
Das war so der Dealbreaker.
Ja, es ist so diese langweilige Geschichte des Corona-Opfers, aber es ist tatsächlich so. Ne?
Also wenn es eine Branche getroffen hat, dann halt irgendwie so die Gastronomie.
Genau, ja. Also niemand hat Leute eingestellt, um irgendwie in der Gastronomie oder im Einzelhandel jetzt zu arbeiten, weil es zu war. Also die haben Probleme gehabt, ihre Leute zu halten oder irgendwie einen Lieferdienst aus dem Ding zu stampfen.
Und würde halt niemals neue Leute einstellen. So.
Genau, ja. Genau. Also das war für uns natürlich ein richtig, richtig übel. Und danach, muss man ja ehrlicherweise sagen, kam die Personalkrise in der Gastronomie noch dazu, nach Corona, weil die Leute, die dann während Corona in Kurzarbeit waren, sich irgendwie andere Jobs gesucht haben, die viel bequemer waren und keiner hatte mehr Bock, dann da zu arbeiten, ne? Irgendwie Service so. So, und dieses ganze Zusammenspiel war eigentlich so ein Punkt, ja, wo man gesagt hat, hey, das kann man weiterlaufen lassen, aber da jetzt, also ne, du müsstest irgendwie komplett das Businessmodell ändern. Und ich war an dem Punkt, ich habe, glaube ich, 6 Jahre lang Vertrieb gemacht, ne, so, und du hast halt dann auch in einer Stadt wie Köln dann schon echt viel abgegrast. So. Und wenn dann jetzt nicht neue Konzepte auch noch für 1-2 Jahre aus dem Boden stampfen, ne, weil jetzt gerade hast du, glaube ich, gefühlt in Köln so eine Phase wieder, wo super viele Gastronomiekonzepte entstehen, ne? Also jetzt könntest du...
Gastro ist ja wieder voll am Boom.
Genau, also. Ja. Also gerade so letztes Jahr, glaube ich, dass echt auch gerade so durch YouTube und so, da ist echt viel passiert und jetzt wäre, glaube ich, wieder eine spannende Phase, sowas zu machen. Ja, aber das Umfeld hat sich geändert, ne? Also ich kann es leider gar nicht beurteilen, ich weiß auch nicht mehr, ich habe mir auch lange das nicht mehr angeschaut, aber so gefühlt würde ich sagen, jetzt ist eine geile Phase, um eigentlich wieder in der Gastronomie zum Arbeiten, zum einen, weil es halt spannende neue Konzepte gibt und auch viele modernere Arbeitgeber, sage ich mal, wo du jetzt nicht mehr irgendwie noch 20% deines Trinkgelds abgeben musst oder so. Die Attraktivität ist einfach wieder da. Aber für uns war das damals, ich habe mal so, während Corona war das, glaube ich, so, hat man gesagt, so, okay, man schläfert das jetzt operativ ein. Und ich war damals nebenbei, schon während Corona, so ein bisschen in dieses Thema Reselling gerutscht, über meinen besten Freund damals. Und da haben wir so, ja, ganz klassisch, was alle gemacht haben im Reselling, limitierte Produkte irgendwie gesourced und teuer verkauft, also brutal teuer. Also, und dann hast du, keine Ahnung, eine PlayStation mit 400 Euro Profit verkauft, weil es gerade nur 40 Stück...
Du warst also der Wichser.
Ja. Warst du nicht da auch drin, Moritz?
Ja.
Ich wollte gerade sagen, also... Schuhe und Kleidung war doch eigentlich dein Ding damals.
Sneaker, ja, sowas. Also, genau, Sneaker habe ich tatsächlich nie gemacht, aber PlayStations, Whisky...
Da hatte ich nie das Kapital für. Also, PlayStation muss ja trotzdem 500 Euro kaufen, oder?
Danke, 550. MX. Danke, MX. war ganz klein angefangen und dann so bist schon zu guten Umsätzen skaliert, aber du musst dir vorstellen, ja, du hast halt viel Arbeit gehabt mit Cold Calling, ne, hast dann irgendwie, ja gut, also wenn du einen großen Vertrag abgeschlossen hast, dann hast du so 5.000 bis 10.000 Euro
bei Jobfox
abgeschlossen. Ja, okay. Ja. Vielleicht auch mal mehr, vielleicht so 12, aber letztendlich waren das halt immer kleinere Verträge. So, das heißt, der Vertrieb unterm Strich jetzt rein rational gesehen war schon sehr mühsam für das, was am Ende dabei rauskommt. Und dann parallel dazu verkaufst du eine PlayStation, machst 400 Euro in deinem Einzelunternehmen und kannst ja das, ne, hast das als Gewinn in der Firma. Du verschickst das Ding, das geht weg, that's it. So, ne? Und Ja, so das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, E-Commerce ist ja auch irgendwo Vertrieb, aber du musst die Leute nicht anrufen, um die zu einem Verkauf zu bringen für ein paar Euro.
Auf wie hoch konntet ihr denn sozusagen dieses Reselling-Game machen? Weil es gibt ja manche Leute, die haben ja, glaube ich, irgendwie Millionen mitverdient.
Ja, nee.
Ich habe da vielleicht irgendwie 200, 300 Euro mit im Monat verdient. Ich habe aber auch eher so aus Spaß für die Sache gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja. Man braucht ja auch irgendwas zu tun. Weißt du, was ich meine? Und irgendwie was da mir bei euch so ein bisschen auffällt, so, also sozusagen bei JobFox muss es ja irgendwie so gewesen sein, dann hat man irgendwie, weiß ich nicht, 1,5 Monate auf einen Deal hingearbeitet oder sowas, der halt ein bisschen größer ist beispielsweise, dann hast du dieses Erfolgserlebnis, aber bei so Reselling hast du halt auch viel schneller, viel mehr Erfolgserlebnisse, glaube ich, was einen dann irgendwie auch einfach absolut mehr motiviert.
Richtig. Genau, absolut richtig. Also das war auch der Grund und für mich war es auch zuerst so aus Spaß an der Sache und natürlich Geld, ne? Aber das, also ich würde mal sagen, so umsatztechnisch, ja, das ist natürlich, hört sich jetzt auch wieder krass an, weil wenn du mal irgendwie bei Mediamarkt das geschafft hast, Playstations zu kaufen, dann hast du halt 40 Stück am Tag geliefert bekommen. Mhm. Ne, so, und dann hast du halt in einer Woche, weiß ich nicht, 40.000 Euro Umsatz gemacht und dann davon irgendwie, ich würde mal sagen, die haben damals, glaube ich, so 500, 600 Euro gekostet und du hast 400 Euro gemacht. Also sagen wir mal 40% Gewinn, ja, dann hast du das in der Woche gemacht, aber so Monate, wo du dann sagst, es gab jetzt jede Woche einen geilen Drop, gab es gar nicht. Ne? Aber so dieses Reselling-Game ist, glaube ich, eine ganz eigene Welt. Du musstest halt, also wir hatten damals das ganz klassisch über einen Discord-Server organisiert und haben da geile Drops mitbekommen. Das hat jemand anders gemacht, wir haben dafür bezahlt und ich würde sagen, fünfstellig war das schon. Im Monat. Ne? Also,
an Gewinn oder an Umsatz?
Kommt drauf an, welches Produkt. Aber ja, es gab auch Monate mit fünfstelligen Gewinn, definitiv. Okay. Ja. Wir haben das Ganze dann ausgereizt bis zu NFTs, also NFT-Reselling oder gab es dann auch noch. Und dann kam so der Drop, wo alles in die Brüche gegangen ist. Und genau das war auch der Punkt für mich, wo ich habe halt schon vorher, muss man ehrlicherweise sagen, also auch schon während NFT, da war meine Frau schwanger mit dem ersten Kind und da habe ich halt schon gemerkt, hey, das Ding ist endlich, ne? Also das heißt, du brauchst ein Produkt, um irgendwie langfristig und noch nachhaltig weiter Geld zu verdienen, weil wenn es jetzt keine NFTs mehr gibt oder diese Welle abbricht, dann ist vorbei, ne? Was machst du?
Wann war das so von der Phase? 2022 war
ja, NFTs, so 22, oder? Ja, so 22, Anfang 22, also gar nicht so lange her, 2021, 22, also ich glaube, das intensivste Jahr mit Reselling war so 22 für, oder 21, 22 für mich. Und das war auch so die Phase, die ich ausgenutzt habe. Aber man muss auch dazu sagen, ich war so am Ende der Hochphase, wo es die spannenden Produkte gab, war ich erst drin. Also mein bester Freund hat ein bisschen früher angefangen und definitiv so die Hochphase mit Grafikkarten und sowas noch viel, viel besser mitgenommen. Und ja, ich habe mich dann eben auf so diese D2C-Brands irgendwie auch fokussiert, habe währenddessen auch während Reselling noch so ein paar Shops gebaut gehabt, auch Klassiker, irgendwie so der langweilige Werdegang jedes E-Commercelers oder vieler E-Commercer hat dann so Hundeprodukte, Katzenprodukte, Mama- und Kindprodukte und sowas habe ich dann als D2C-Shops verkauft, aber nicht Dropshipping, weil das fand ich super, super, super nervig, ne, diese langen Lieferzeiten und dann irgendwie über Apps einfach nur diese begrenzte Anzahl an Produkten zu haben. Ja, und bin dann darüber eigentlich so in dieses richtige E-Commerce gerutscht und habe D2C-Shops gebaut und fand das eigentlich so, das war auch das, was mir am meisten Spaß gemacht hat damals, ne? Also so diese Shops bauen und dann dieser Moment, wenn der erste Sale kommt über eine Vertriebsstrategie. Also wenn du jetzt eine Ad schaltest und irgendwie am selben Tag noch kommt der erste Sale, weil die Ad geil war.
Vor allen Dingen die Shopify-Benachrichtigung löst ja auch so krass Dopamin-Kicks aus. Das kann ich mir schon sehr
genau
gut vorstellen.
Genau das. Ja, und auch auf Basis von eine Stunde 20 YouTube-Video habe ich diese ganzen Shops gebaut. Also es gab nur dieses eine Video, wo ich mir gesagt habe, das ist ein geiles Modell. Habe das gemacht und es lief auch ganz okay. Und dann, Problem war aber immer der Versand. Ja, das hat es dann irgendwie so, sag ich mal, 50-Euro-Produkte, 40-Euro-Produkte, egal für welche Branche. Und dann musst du dir ein Paket für 5, 6 Euro, je nachdem, ob du jetzt mit Tracking oder Warenpost oder was auch immer machst, dann musst du halt irgendwie ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um das zu verschicken. Dann geht das Paket noch verloren, dann ist der noch zu unzufrieden, dann musst du eine Retoure geben, hat mich gestört. Deswegen habe ich immer nach Produkten gesucht, für die du keinen Versand benötigst. Und ja, dann ist so der erste Weg eigentlich Coaching oder so. da war ich nicht bereit.
Coach Rafa.
Ja, genau, sowas. Das war einfach nicht mein Ding. Und dann bin ich auch über meinen Geschäftspartner damals zu diesem Thema eSIM gekommen. Ne? Und das war so für
das
mich.
Heißt, dein Partner, bisschen Hintergrund
von
zu
Job,
ihm.
Von JobFox. JobFox,
der genau, hat sozusagen genau. auch das Intu, sozusagen der.
Die, den Anstoß gegeben dazu. Und das war für mich so mit diesem Background von Reselling, ne, diesem Wissen so, hey, so funktioniert das. Das war so, kennt ihr das? Man hat so als Gründer immer so eine Idee, wie eigentlich das ideale Geschäftsmodell für dich aussieht. Und damals war das so, du willst lokal unabhängig, also du willst von überall aus zu jeder Zeit arbeiten können. Das war, glaube ich, auch damals so ein großes Ding, so dieses steuerfrei und perpetual traveling und sowas. Und das war so eigentlich mein Anspruch. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, so, du musst nicht mehr irgendwie was verschicken. Du hättest auch ein Fulfillment Center natürlich machen können, aber bei so kleinen Produkten war das auch nicht sinnvoll. Ja, und dann letztendlich war das so für mich, okay, Haken dran, hat alles gepasst. Und dann habe ich halt einen schnellen Shop gebaut und es hat funktioniert. Ne? Und das Geile war ohne Meta-Ads, ne? Ja, weil ja. wer die CRCs auf Meta dann kennt, der weiß, dass es eigentlich bei kleineren Produkten nicht funktioniert. Und dann haben wir einen Shop gebaut für China. Der erste war, hieß, glaube ich, Simpanda.
Simpanda. Der Name?
Ja, also Namen kann ich gut. Ja, Simpanda und für China und das lief ist gut.
Auch gar kein Pattern drin mit JobFox, Simpanda, nein.
Buddy Sim. Gab schon ähnliche Geschäftsmodelle vorher, also ja. Geschäftsnamen vorher, die da
Boah, könnte fast an die Reihe von André rankommen mit Mozartbett und so weiter.
Mozartbett,
Heckenhelge, Rollrasen-Rudi.
Rollrasen-Rudi, ja, ja, stimmt. Ja, oder Ando, ne? So,
ja.
Baby Yando war, glaube ich, einer der ersten Jobs, die ich gebaut habe. Ich habe die Domain noch, wenn jemand will. Baby Yando, ja. Das war, also, ja. Dann einfach Shops gebaut.
Ja.
Und damals war es tatsächlich so, dass man, also dieses Produkt eSIM, das gab es von ganz, ganz wenigen Anbietern.
Das also, es ist ja immer noch nicht so ganz bekannt. Also
ja, das stimmt.
Das ist
stimmt
ja immer, also, viele, also, ich bin ganz ehrlich, ich bin aber auch einfach technisch sehr hinterm Mond. Wenn ich in Urlaub fliege, dann juckt mich das nicht. Dann gucke ich da, wo WLAN ist, dann gehe ich da ins WLAN rein. Aber so, ich will halt irgendwie auch recht wenig mit meinem Handy zu tun haben. So, wenn ich ja kein Roaming habe, dann habe ich ja kein Internet.
Also, du bist so der klassische Starbucks-Nomade, ne?
Nee, ich gehe auch nicht in Starbucks, aber so, ich denke mal so im Urlaub, so, wenn ich mal irgendwie in der Lobby WLAN habe, dann reicht mir das, wenn ich fünf Stunden nicht. Also, so, dann, wenn es mal ganz eng wird, dann muss ich halt irgendwo hinfahren und dann haben sie hier Prepaid-SIM-Karten, weißt du, wie ich meine?
Oder du machst Roaming an.
Genau.
Und zahlst dann 60 Euro,
beispielsweise, ne? Beispielsweise, aber sozusagen auch das Produkt ist gar nicht so bekannt.
Ja, das stimmt. Also es gibt ja eigentlich dieses Thema eSIM beschränkt sich auf drei Bereiche. Ne? Einmal so die klassische eSIM, die dir dein Vertragspartner anbietet, um jetzt quasi deine physische SIM-Karte abzulösen und deine SIM-Karte in eine eSIM umzuwandeln. Das ist, glaube ich, das wird so der Punkt sein, wenn die meisten Vertragspartner, also die großen, ne, hier von Blau, Pink und Rot, wenn die sagen, willst du deine SIM-Karte in eine eSIM umwandeln? Das wird, glaube ich, so der Wendepunkt sein, um
dieses Thema noch eSIM bekannter wird.
Das passiert jetzt schon relativ oft. Das ist eine dieser drei Säulen, sage ich jetzt mal. Dann gibt es eSIM für IoT, also um wirklich Produkte und ich sag mal Sachen intelligent zu machen, ne? Also ob das jetzt ein Auto ist oder was auch immer, du kannst ja auch verschiedene Geräte irgendwie intelligent auch machen.
Auch ein Staubsaugerroboter, eine
ESIM. Zum Beispiel, genau. Ne? Um dann zu wissen, wo der ist, was der macht, was auch immer. Das ist so der ich glaube, das ist so, was Monetarisierung angeht und Gewinne angeht, der größte Pfeiler. Und dann gibt es die ESIM für Reisen. Ne? Und das ist eigentlich der Teil, den wir machen. Das ist halt super spannend, weil das für jeden letztendlich irgendwann mal interessant sein kann und für jedes Land. Ne? Also unser Produkt eSIM kannst du genauso gut als Holländer benutzen, kannst du genauso gut als Schwede benutzen. Das ist dasselbe Produkt. Wenn du jetzt als Schwede in die Türkei reist, kriegst du dasselbe, wie wenn du als Deutscher in die Schweiz reist. Und das hat es für mich auch so spannend gemacht, ne? Weil du halt unendliche Wachstumschancen hast oder unendlich skalieren kannst. Ne, ohne großartig versenden zu müssen, ohne großartig irgendwelche Probleme mit ausländischen Richtlinien zu haben. Ne? Ganz einfaches Produkt. Ja. Und was das letztendlich bringt, ist, du sparst dir die Roaming-Gebühren, du sparst dir den SIM-Kartenwechsel und für gewisse Länder wie die Türkei zum Beispiel sparst du es dir, dich vor Ort zu verifizieren. Und es geht noch weiter, für Länder, in denen du eine Firewall hast, wie zum Beispiel China und die deutschen, europäischen Apps nicht nutzen kannst, hast du ein VPN inklusive, weil wir quasi über europäische Länder routen, je nachdem, was für ein Paket du jetzt hast. Ne? Aber du brauchst keinen zusätzlichen VPN. Also sprich, eigentlich nur Vorteile, weil das Ganze auch noch günstiger ist als Roaminggebühren. Letztendlich.
Ja.
Außer du hast jetzt von irgendwie, bist jetzt jemand, der sehr, sehr, sehr viel reist und hast so ein zusätzliches Datenpaket, das kostet dich 8-9 Euro im Monat und du kannst global roamen für, weiß ich nicht, 10 Gigabyte im Monat oder so. Also ist in jedem Land online. Aber das machen halt die wenigsten, weil die eigentlich ihren Cashflow, ihren privaten Cashflow so niedrig halten möchten wie möglich und eigentlich einen günstigen Vertrag haben. Der liegt so in Deutschland wahrscheinlich zwischen 25 und 35 Euro für so den Standard-Handy-Vertrag und niemand macht dann noch mal 10 Euro drauf, weil wenn er zweimal im Jahr verreist. Ja. Genau, aber das ist so eigentlich der Punkt. Reise-eSIMs, das ist so unser Markt.
Lass uns mal, bevor wir noch weiterhin dann, ich glaube, weil da haben wir eben im Vorgespräch schon gemerkt, das ist voll das spannende Thema, weil man das irgendwie auch gar nicht so auf dem Schirm hat, noch einmal kurz die Frage, die wir jedem Podcast-Gast stellen, dazwischen schieben. Du hast auch eben schon gesagt, du musst ein bisschen drüber nachdenken, was eine Person sein könnte. Eine Frage, die wir jedem Podcast-Gast stellen, ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Weil ich glaube, dann trennt das nochmal gut die Bereiche Jobfox und Resetting von dann Buddies zum Ab.
Sehr, sehr gute Frage. Tatsächlich auch durch deinen Anstoß dazu gekommen. ich habe sehr, sehr viel über die Geschäftswelt nachgedacht und bin gar nicht so zu der Idee gekommen, aber so ein Idol meiner Jugend war David Beckham, den ich super spannend fand und der auch eigentlich ein guter Unternehmer ist, muss man heutzutage sagen. Und ich glaube, ich würde David Beckham wählen. Der ist für viele eine Ikone, was sportliche Aktivitäten angeht und auch irgendwie Unternehmertum. Und
für viele einfach Kindheitsheld, ne?
Für viele Kindheitsheld und was ich irgendwie, also ich erinnere mich nicht mehr daran, aber es gibt von ihm so wenig Shitstorms, ne? Wo du sagst, so, ey, der hat, also Zidane zum Beispiel ist ja mit einem Boom von der Fläche verschwunden, ne? Und keine Ahnung, also gerade so in dieser Sportler-Reihe gibt es halt wenige, die irgendwie mit irgendwie einem Skandal weggegangen sind. David Beckham finde ich einfach so genial. Auch so familientechnisch, glaube ich, hat er alles richtig gemacht. Und deswegen würde ich sagen, so, hey, den würde ich fragen, würde ich ein paar spannende Sachen fragen, was er so denkt, wie er handelt, was er macht. Also gar nicht Unternehmer, also nicht aus dieser klassischen E-Com-Bubble, so Elon Musk oder so, oder Unternehmer-Bubble, aber ja, David Beckham wäre das für mich.
Finde ich auf jeden Fall einen guten Call. Würdest du sagen, der ist ein besserer Unternehmer oder besserer Sportler gewesen?
Boah,
wahrscheinlich hat man ihn mehr als Sportler
präsentiert. Ich glaube, er ist dadurch, dass er ein sehr, sehr guter Sportler war, ein guter Unternehmer geworden.
Ja.
Also was so natürlich die Bekanntheit angeht, aber auch Disziplin und sowas, schätze ich mal. Ne? Goldene Zeiten bei Real Madrid.
natürlich.
Ja, glaube ich, ja. Also ich würde sagen, er war ein sehr, sehr guter Sportler und ist dadurch auch ein sehr, sehr guter Unternehmer geworden.
Ja. Wie funktioniert, wenn wir jetzt ein bisschen mehr in das ESIM-Geschäft einsteigen, wie funktioniert das technisch, wenn man vielleicht mal so drüber nachdenkt, weil ESIM funktioniert ja auch nur mit manchen Endgeräten, sage ich dann mal. Also ich glaube, mein Firmenhandy, mein iPhone X oder so, kann noch keine ESIM verarbeiten. Und dann, wenn ich jetzt sage, ich bin hier in der Schweiz, möchte da irgendwie Daten anstellen, warum können manche Geräte dann irgendwie noch eine eSIM verwenden? Wie funktioniert das? Vielleicht kauft ihr dann sozusagen das Datenvolumen ein und stellt das für die zur Verfügung. Wie ist so ein bisschen das Modell dahinter?
Also die eSIM ist nichts anderes als ein Chip, der schon in deinem Smartphone verbaut ist. Und demnach ist das auch nur, also funktioniert die eSIM auch nur mit den Smartphones, in denen der Chip schon drin ist. Ja?
Das heißt, meistens alle neueren Handys
haben das. Ab dem iPhone XS ist das, glaube ich, das erste Modell. Das kann das X alleine noch nicht. Genau, also das heißt, dieser Chip muss verbaut sein und dann spielst du da nichts anderes als die SIM-Kartendaten auf. Bei den neuesten Modellen kannst du bis zu 5 eSIMs sogar schon installieren parallel.
5 Stück?
5 Stück, ja, bei den iPhones. Und das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass du halt früher gesagt hast, hey, oder es gab ja von anderen Anbietern, jetzt nicht Apple, sondern Samsung war das, glaube ich, die gesagt haben, hey, Dual-SIM ist halt super spannend. Das heißt, du kannst direkt 2 SIM-Karten rein, dann musst du nicht mehr mit deinem Geschäftshandy rumlaufen. Aber Apple ist halt, ne, technisch so, dass sie sagen, ich will das hier nicht komplizierter machen und irgendwie 2 SIM-Karten-Slots, sondern ich will...
Am besten muss der Slot komplett raus, damit der nie wieder benutzt
wird. Komplett raus und das ist auch in den USA schon so. Ja. Es gibt keinen SIM-Karten-Slot mehr im iPhone. Ja, genau. Nur in den EU-Modellen ist das noch so. Ist auch für uns ein sehr, sehr spannender Faktor, was Wachstum angeht. Wenn das in den USA, in der EU passieren sollte, dann wäre das halt geil, ne? Weil du dann kennt die ESIM wahrscheinlich jeder.
Ja.
Aber genau, also dadurch ist vermutlich so diese Idee entstanden, das zu digitalisieren. Das macht ja auch super viel Sinn. Ne? So eine kleine Plastikkarte, die du dann irgendwie einmal in der Hand hast und dann nie wieder irgendwie raus, Idealfall. Ich glaube, ich habe meine SIM-Karte, seit ich das Handy habe, noch nie rausgeholt. Ja. Brauchst du nicht, ne? Weil heutzutage geht das digital. Und ja, das ist so eigentlich das Produkt. Also das ist nichts anderes als ein Code, den du digital auf deinen Chip einbaust oder installierst. Und das Geschäftsmodell funktioniert tatsächlich so, dass du mit großen Anbietern, also es gibt so auch wieder verschiedene Wege, ne? Entweder du sprichst mit den Netzbetreibern selbst, wenn du jetzt schon, weiß ich nicht, ein paar Terabyte im Jahr laufen lässt, so für Länder wie die Türkei oder so, dann hast du schon irgendwie ein Standing, dass du sagen kannst, du sprichst jetzt mit den Netzwerkanbietern selbst, ne? Türk Telekom, Avea, also deren kleine Tochter oder so, dass du sagst so, hey, ich bin's, wollt ihr nicht was anbieten?
Der Raphael aus Deutschland.
Ja, ich bin's. So, das geht für gewisse Länder sogar schon super gut, für gewisse Länder aber auch nicht, ne? Also gerade afrikanische Länder ist das halt noch nicht so fortgeschritten oder da ist der Zugang. Also ich bin mir relativ sicher, dass die von der Technologie auch schon so weit sind. Wahrscheinlich vielleicht sogar weiter als in anderen Ländern, aber der Zugang für ausländische Anbieter ist da noch nicht so gegeben wie jetzt in den Top-Countries wie die USA. Da gehst du dann über Aggregatoren, über die du das einkaufst und dann machst du nichts anderes als Reselling letztendlich, ne? Aber auch hier musst du natürlich mit einem gewissen Volumen anklopfen, weil sonst kriegst du keine guten Einkaufspreise. Also ne, dann gehst du doch lieber hin, wenn du jetzt irgendwie 5 GB für 200 Euro eSIM zahlen musst, dann gehst du doch lieber am Flughafen in den Kiosk und kaufst sie für 15 Euro. Aber das ist das Geschäft. Also mehr Volumen, bessere Preise, bessere Verkaufspreise. Das ist eigentlich ganz, ganz simpel.
Und, ja. Und du verdienst am Ende Geld, wenn man es sozusagen einfach sozusagen bildlich verstehen will. Marvin ist Netzbetreiber in der Türkei.
Ja.
Ich bin am Ende der Endkunde. Du kaufst bei Marvin, sag ich mal, irgendwie 50 GB ein, ganz trocken gesagt. Ja. Und ich buche bei dir einen Vertrag, der mit 3 GB für die Türkei läuft. Und die 3 buche ich dann sozusagen über das Kontingent von dir,
korrekt,
was du bei Marvin gebucht hast, an. Und sozusagen die Margen, die du dann sozusagen da erzielen kannst, je nachdem, wie viel du verkaufst, das ist am Ende sozusagen das Geschäftsmodell von Buddiesim.
Genau, das ist das Geschäftsmodell. Du kannst jetzt das ein bisschen verkomplizieren und auch noch über Währungswechsel auch noch ein bisschen Geld verdienen, ne? Oder Währungsunterschiede, aber letztendlich ja, das ist das Geschäftsmodell.
Okay. Aber wie startest du? Weil du hast ja gesagt, du musst ja eigentlich schon mit einem gewissen Kontingent an oder Masse an Datenvolumen da anklopfen. Ja. Und wenn du sagst, hier, ich habe jetzt eine Person, die im Kongo irgendwie aus Datenroaming bräuchte, wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig, oder nicht?
Ja, oder auch vor allem, wenn man sozusagen vielleicht bei einem einfachen Beispiel wie die Türkei bleibt, beispielsweise, das kann man ja sozusagen auch benutzen, ist ja so ein bisschen so die Frage, so, der Preis ist ja bei euch so entscheidend wie nichts anderes. Also sozusagen, wir haben es eben schon so ein bisschen geklärt, aber so, wenn du jetzt neu startest und 20 Euro mehr für sozusagen den gleichen Vertrag mit dem gleichen Inhalt sozusagen hast, dann sagt ja jeder, ja, viel Erfolg, Raphael, schön, dass du jetzt auch mit da dabei bist, aber ich kaufe irgendwie woanders.
Ja. Das ist dem geschuldet, also ich würde mal behaupten, ich kann es nur vermuten, ich habe es jetzt nicht irgendwie rückwirkend analysiert, aber wir waren einfach verdammt früh mit dabei. Ne, also Ende 2023, ja, also es ist jetzt schon über 1,5 Jahre her, sage ich mal, oder Anfang 2023, muss man ja schon sagen, war der erste Shop für ein Land online und da bin ich schon auf die Suche gegangen oder auf die Suche letztendlich nach Anbietern, die gute Preise für gutes Datenvolumen anbieten. Und da gab es halt nicht so viele. Das heißt, wenn du jemanden gefunden hast, dann war der dankbar, dass du dich bei ihm gemeldet hast, um mit dem zu kooperieren. Und die ganzen, es gibt jetzt nicht so viele, aber es gibt so 2-3 große Wettbewerber, würde ich sagen, die bieten das auch an, dass du als Kleiner auf deren Plattform zugreifen kannst und mit denen oder über deren Netzwerk sogar noch verkaufen kannst. So. Aber natürlich zu schlechten Preisen. Und ich glaube, dadurch, dass wir einfach früh dabei waren, hatten wir ein bisschen Glück. Muss man ehrlicherweise sagen, es war einfach Glück, dass man früh mit dabei war und dementsprechend auch schon sich so eine Historie aufbauen konnte jetzt über die letzten 2 Jahre. Und wir waren brutal unprofitabel, muss man auch ganz klar sagen. Also ich bin da so blauäugig rangegangen an die ganze Sache und habe einfach Ads geschaltet. Und mit einem blauen Auge auch da wieder rausgekommen. Nicht nur blauäugig, sondern mit einem blauen Auge da auch wieder rausgekommen, weil wir letztendlich dann irgendwie nicht profitabel waren, aber auch nicht Verlust gemacht haben im ersten Jahr, sondern durch verschiedene glückliche Faktoren dann das doch hinbekommen haben, weil wir einfach auch so eine Lücke gefüllt haben. Ne? Also es gab brutal viel Suchvolumen, oder brutal viel, ist nicht so viele von den Leuten, die es kannten, aber das wurde einfach von ausländischen Firmen abgegriffen, also auch über ausländische Ads. Also du hast englische Ads gelesen für deutsche Suchbegriffe. Und wir sind halt einfach hingegangen, haben deutsche Ads geschaltet, ne? Ganz, ganz simpel. Und das war so eigentlich der Anfang. Und dadurch haben wir uns jetzt eine gute Historie aufgebaut und schon sehr, sehr wert. Also ich würde sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis kann man selbstbewusst sagen, dass wir jetzt der Anbieter sind mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, was zum einen Netzwerkabdeckung, Serviceleistung und auch Datenvolumen und Laufzeit angeht. Also es gibt verschiedene Anbieter, die Unlimited-Pakete anbieten, da hast du dann zum Beispiel keinen Hotspot. Es gibt Anbieter, die sehr, sehr günstige Pakete anbieten, da hast du dann eine schlechtere Abdeckung, gerade in abgelegeneren Orten. Also ich fokussiere mich schon sehr, sehr stark darauf, auf den Preis, ne, was natürlich ein schlechter USP ist, zu sagen, so bist der günstigste. Aber so im Gesamtzusammenspiel ist es schon wichtig, dass wir eine gute Netzwerkabdeckung haben, ne? Mindestens auch immer zwei Anbieter vor Ort. Also du kannst dann nicht nur einen Anbieter wählen, sondern wenn du jetzt irgendwie merkst, so hey, da ist nur 3G oder 4G, dann hast du in der eSIM oder im Netzwerk auch die Möglichkeit zu wechseln auf einen zweiten Anbieter oder sogar auf einen dritten, je nach Standort. Genau, also das Zusammenspiel, das ist natürlich ein, das hört sich sehr, sehr einfach an, aber das ist schon viel Arbeit, da zu sagen, so, hey, wie sind überhaupt wie ist im australischen Outback jetzt gerade so die Netzwerkabdeckung mit dem Anbieter? Das kannst du halt nur über einen Zeitraum und über viele Kunden, die das dann auch vor Ort haben, testen. Ne? Da haben wir jetzt gerade so gesehen, Optus zum Beispiel in Australien war letzte Hochphase im Sommer und auch Herbst ein Anbieter, der halt einfach nicht so gut ist wie Telstra. Ja, muss man ganz klar sagen. Aber so diese Referenzwerte auch zu sehen oder überhaupt erst zu bekommen, das erfordert halt Zeit und auch Vorarbeit. Und dann kannst du auf Basis dieser Daten und auch dieser Erfahrungen auch wieder Verträge machen, ne? Und zu sagen so, hey, Optus ist vielleicht günstiger, aber das bringt dir nichts, wenn sich irgendwie jeder Kunde da meldet und sagt so, hey, bringt nichts. Also ich komme nicht online, ich kann es nicht nutzen.
Wird es dann ja auch, wenn das meistens irgendwie Reisen sind, meistens irgendwie mit Urlauben verbunden, dann willst du ja auch keinen Stress haben, nur weil du kein Datenvolumen hast oder sonstiges. Ja.
Genau, also du willst ja auch nicht mit dem Support hängen, um dann irgendwie eine Instagram-Story hochzuladen. ja, ist ja so. Ja. Das heißt, also wir geben da schon echt viel, dieses Geldthema, das du jetzt, glaube ich, brauchst, um das zu starten, das haben wir einfach nicht gebraucht, weil wir früh dabei waren und jetzt diesen Vorteil haben, dass viel Volumen eigentlich schon reinkommt, sowohl organisch als auch über Paid. Und das ist so ein bisschen die Strategie, also auch für neue Länder, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der Kongo, da haben wir vielleicht 3 Verkäufe im Jahr, so, dann gibt es aber bestimmt, ich sag mal, 1000 Leute, die da hinreisen, dann wollen wir natürlich schon irgendwie 800 davon haben in Deutschland, weil wir auch den besten Preis anbieten wollen. Also was machen wir? Wir bezahlen am Anfang mehr dafür, ne, den Kunden und holen ihn dann über Retention natürlich irgendwie wann wieder rein, im Idealfall. Ja, können dann aber auch sagen, so hört mal zu, wir haben letztes Jahr irgendwie 800 eSIMs verkauft, gibt uns doch für dieses Jahr bessere Preise und ja, dann sind wir auch im Kongo profitabel. Das ist so die Strategie, das ist die Hypothese. Das hat jetzt von 195 Ländern, würde ich sagen, so in 20, 30 Stück schon gut funktioniert oder hat funktioniert und das ist jetzt auch so für dieses Jahr, also für 2025 das Ziel, das für alle anderen Länder nachzuziehen, erstmal da wirklich wettbewerbsfähige Preise anbieten zu können, auch ein geiles Produkt natürlich, also Netzwerkabdeckung, weiterhin Hotspot-Verfügbarkeit und alles Mögliche und ja, das ist so eigentlich die Strategie und das ist so der Punkt, wo ich sage, da muss man hin. Ja.
Wie kann man sich denn, lass uns auch noch gerne ein bisschen sozusagen über sozusagen die Differenzierung an sich sprechen, weil ich glaube, sozusagen, du hast eben schon gesagt, so eine Preisführerschaft, das ist natürlich sozusagen, was am Ende sells, aber die Frage ist natürlich irgendwie, wie kriege ich sozusagen die Leute erst beim Funnel sozusagen auf meine Seite, also sozusagen, wenn man sich überlegt, ich habe den besten Preis, ist sozusagen die Marge meistens dann auch immer noch ein bisschen geringer, das heißt sozusagen, man muss eigentlich über die Masse agieren, aber irgendwie in dem Markt ist es halt auch irgendwie schwierig, also wenn ich mir vorstelle, ihr habt irgendwie ein AOV von, weiß nicht, 11 bis 15 Euro oder sowas, dann denke ich mir halt so, okay, alles klar, wie viel, ihr werdet wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Einkaufspreis haben, wo man dann sagt, okay, also die Grundmarge ist halt stark, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich muss irgendwie im 21. Jahrhundert oder 2025 einen Neukunden für, weiß ich nicht, 5 Euro eigentlich irgendwie einkaufen, in einem recht schwierigen Markt, wo halt viele Big Player drin sitzen, wie unterscheidet man sich ja irgendwie marketingtechnisch, wie kann man da irgendwie sozusagen The Race gegen jetzt irgendwie einen Telefonica und deren Kollegen dann halt irgendwie gewinnen?
Ja, also gegen die müssen wir zum Glück nicht ankommen, aber es gibt große Player im Markt, die auch riesen Funding bekommen haben, sprich so diese klassischen Google Ads, da dich hochzubieten, das macht für uns keinen Sinn. Haben wir auch schmerzhaft festgestellt, aber wir gehen ganz klar über SEO. Also wir legen eigentlich alle Kraft so in organische Reichweite sowohl auf Social Media als auch in Google und anderen Suchmaschinen. Und was für dieses Jahr noch ganz, ganz groß auf der Agenda steht, sind Partnerschaften, ne? Also mit Reisebüros, Reiseanbietern. Da wollen wir sehr, sehr stark wachsen und auch weiter vorangehen, um da einfach auch Kooperationen und starke Partnerschaften von Anfang an zu haben. Das ist so eigentlich the way to go. Aber nichtsdestotrotz muss man Paid Marketing irgendwie hinkriegen, ne? Also man muss das so auf ein Scale kriegen, wo man sagt, das ist so die Baseline. Wenn du damit nicht direkt im Erstkauf profitabel bist, habe ich in E-Commerce mittlerweile sehr, sehr schwer für viele Unternehmen, da im Erstkauf profitabel zu sein. Aber ich glaube schon, dass es da Wege gibt. Also so zum einen Paid Ads, sowohl als auf Meta, was super schwer ist bei so einem niedrigen AOV, wisst ihr ja wahrscheinlich auch, als auch auf Google und auch über Influencer-Marketing, ne? Also die klassischen Kanäle. Da gibt es schon Sweet Spots, wo man sagen kann, das funktioniert. Ja, ja, und da wollen wir auch einfach hin. Das ist eher so, dass man sagt, okay, die organischen Sales finanzieren jetzt erstmal so diese Strategie und dann guckt man, was da am Ende des Jahres oder über andere Marketingkanäle letztendlich wieder rauspurzelt, also E-Mail und so weiter, wie viele Leute da wiederkommen von selbst.
Aber ihr seid doch die einzigen Anbieter, die das in Deutschland machen, oder? Also es gibt noch mehr Firmen, die quasi ja. in Deutschland Access haben, aber ich glaube, es ist die einzige deutsche Firma
genau, sozusagen. Wir sind Stand jetzt die einzige deutsche Firma, die das für Deutsche macht. Ja. Ja.
Okay. Aber warum gehen da so wenige dann rein?
Also ich weiß es nicht.
Auch irgendwie, also wir sind
Preis es nicht an, das ist ein geiles Modell, aber...
aber keine Ahnung, jetzt irgendwie 14 Monate irgendwie am Start, keine Ahnung. Also die Frage ist dann natürlich, irgendwie muss man ja auch sehen, dann irgendwie, warum, was sind so die Gründe, warum du meinst, dass ich halt einfach...
Also du hast natürlich... Technisch, wenn du es jetzt ganz einfach machen willst, ne, dann gehst du zu irgendeinem von den Großen, sagst zu dem, hör mal hier, du hast irgendwie 50.000 oder so, was kannst du mir anbieten? Also von den Wettbewerbern oder auch vielleicht von uns perspektivisch, dass du sagst, wir machen so eine White-Label-Lösung. Aber da wird ja niemand bessere Preise anbieten, als sie selbst auf ihrer Plattform. Also ich würde dir jetzt nicht günstigere Einkaufspreise geben, als ich anbieten kann, dass du mich unterbietest. Ne? Ja. Also so, das heißt, ich glaube, so der Zugang ist relativ komplex mittlerweile. Das war noch einfacher und du musst schon ein bisschen Risiko eingehen. Ja, und ansonsten kann ich es dir nicht sagen. Ne? Also natürlich, die CAC sind, glaube ich, für viele so
abschreckend.
Abschreckend, ja. Und da habe ich zum Glück, weil jetzt so rückwirkend betrachtet, habe ich einfach gar nicht dran gedacht. Ne? Muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Also ich war einfach so, diese Idee, das Produkt ist einfach so genial, dass ich mir gedacht habe, und es hat auch direkt Verkäufe generiert. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, so, ich habe Ads für 15 Euro einen Kunden einbezahlt und der hat mir für 8,99 eine eSIM gekauft, vor eineinhalb Jahren, so, dann würdest du halt, also jetzt denke ich da auch anders drüber und auch vor allem letztes Jahr hat sich das Marktumfeld im E-Commerce so ein bisschen gedreht, wo ich sage so, hey, man zahlt nicht irgendwie jeden Preis für jedes Wachstum, sondern ich glaube, jetzt ist es wichtiger, schon irgendwie auf stabilen Beinen zu stehen und ich habe auch nicht irgendwie Planzahlen gehabt oder so eine ganz klassisch, habe ich jetzt nicht irgendwas ausgemalt, sondern ich habe einfach mal geguckt, was kommt dabei unten raus, hat gut funktioniert, zum Glück, aber aus der Phase sind wir halt jetzt raus und ich glaube auch, um gesund zu wachsen oder um irgendwie ein gesundes Unternehmen aufzubauen, muss man jetzt ein bisschen planen und das habe ich auch für dieses Jahr gemacht und auch mir schon gewisse Sachen ausgedacht, wie man da noch wachsen kann und das machen wir jetzt auch, ne? Also das testen wir und gucken halt dann, aber trotzdem irgendwie mit dem Anspruch, jetzt keinen Riesenverlust zu machen, weil es auch noch selbstfinanziert ist.
Das wäre meine Frage gewesen, ne? Wenn du meinst, es läuft die ganze Zeit plus minus null, irgendwann muss halt auch nochmal für euch wahrscheinlich auch ein Gehalt daraus springen.
Gehalt muss da rausspringen, Familie muss finanziert werden. Genau, deswegen ist so der Anspruch schon jetzt irgendwie, dass das Ding auf eigenen Beinen stehen kann. Und das ist natürlich auch das viel gesündere Unternehmen am Ende des Tages. Ne? Ja. Also das jetzt irgendwie so mit Venture Capital wie früher irgendwie voll zu pumpen und zu sagen so, hey, da kommt schon irgendwann was bei rum. Das habe ich auch lange irgendwie gedacht, dass das geil ist und auch irgendwie lange immer so dieses als Ziel verfolgt, irgendwie viel Geld einzusammeln. Aber jetzt habe ich so gemerkt, es muss gar nicht sein. Ne? Und ich glaube, das ist auch so eine der wichtigsten Learnings, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe, dass man irgendwie auch sparsam unternehmerisch sein kann. Ne? Also du kannst immer geile, große Zahlen irgendwie um dich rumwerfen oder posten auf LinkedIn. Aber am Ende des Tages ist das gar nicht so wichtig, sondern ich glaube, so dass das Spannendste, vor allem in der jetzigen E-Commerce-Phase, ist so wirklich sparsam zu sein. Ne? Oder mit Tools, und das fängt schon bei den Kleinigkeiten an, brauchst du wirklich irgendwie so den Premium-Access von irgendwelchen krassen Analyse-Tools für 10 Leute? Und ne, also
Oder kann man sich auch einfach einen Account einfach teilen?
Kann man sich einen Account teilen? Ne? Das sind halt so, ich glaube, das habe ich auch am Anfang, muss man ehrlicherweise sagen, sehr, sehr oft falsch gemacht, ne? Weil man natürlich so in diesem Enthusiasmus ist und sagt so, hey, man braucht das jetzt und das macht mich besser und das ist so. Ja. Aber am Ende des Tages baust du dir halt so viel internen Druck auf, ne, wo du sagst, so jetzt hast du irgendwie 50.000 Euro Umsatz gemacht, aber zahlst irgendwie 4.000 Euro für Tools und wie viel davon bringen die eigentlich wieder Umsatz? Ne? So, das war so, ich weiß nicht mehr, wo ich das mal gelesen habe, das ist schon länger her, aber das hat sich bei mir sehr, sehr krass eingebrannt. So ist, wenn das Boot nicht schneller macht, also if it doesn't make the boat faster, dann throw it away oder so. Ne? Und das ist, glaube ich, so in der jetzigen Phase super, super wichtig und das versuche ich auch für dieses Jahr, also letztes Jahr habe ich das schon stark angefangen und für dieses Jahr versuche ich das auch sehr, sehr stark irgendwie beizubehalten, dass man sagt so, hey, irgendwie Kosten im Blick behalten, irgendwie profitabel oder zumindest irgendwie sinnvoll reinvestieren in Wachstum, nicht irgendwie, weiß nicht, YouTuber buchen für 50.000 Euro und mal gucken, was bei rumkommt. Ja, das ist so eigentlich so die Devise jetzt für jetzt. Ne? Vielleicht ist das ein bisschen zu passiv, nicht aggressiv genug im Hinblick auf Wettbewerb, aber für mich Stand jetzt ist das, glaube ich, so der Weg, mit dem ich mich am wohlsten fühle und auch weitergehen werde.
Ist das nicht aber auch eigentlich theoretisch ein richtig guter B2B-Case? Also sozusagen, ich weiß nicht, jetzt irgendwie sozusagen, es gibt ja, also mit der Türkei pflegen extrem viele Unternehmen gute Beziehungen. Keine Ahnung, die Schweiz ist für viele Deutsche jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz uninteressant. Ja. Also irgendwie der Wirtschaftsraum an sich könnte doch wahrscheinlich auch noch viel besser erschlossen werden, anstatt irgendwie immer sozusagen mühselig den Endkunden zu gewinnen, der vielleicht zweimal im Jahr irgendwie in die Türkei fliegt. Ja. Ich will jetzt All-Inclusive-Reisenden jetzt keinen Preisfanatismus hinterher werfen, aber das sind natürlich auch irgendwie Zielgruppen, wo man sagt, okay, da guckt man
jetzt. Die sind da sehr sensibel.
Sehr sensibel, genau. Das ist ein sehr gutes Wort.
Absolut, absolut richtig. Also ist vollkommen richtig. Ist auch eine unserer großen To-Dos, aber, also es steht dieses Jahr auch auf der Agenda. Aber das ist genau der Punkt, den ich gerade genannt habe. Ne? Man will halt in diesem Enthusiasmus super viel, super schnell. Und die Frage ist natürlich, welche Wette gehst du jetzt ein? Und ich glaube, diese B2B-Wette ist super sinnvoll, aber da bist du halt dann wieder im Vertrieb. So. Und bedeutet, du musst entweder einen Vertrieb selber machen oder ein Vertriebsteam aufbauen. Kostet. Und die Wette dafür ist mir jetzt im Moment eigentlich noch zu riskant. Also da warte ich das Q1 noch ab. Aber da schließt sich auch der Kreis, ne? Weil wir haben jemanden, der investiert, wie auch immer man das nennt, der damals in der Agentur mit mir gearbeitet hat, also super. Bester Vertriebler, den ich kenne. Und der hat einen Zugang zu sehr, sehr vielen B2B-Reisekunden. Und genau da ist dieses Thema Leisure Travel, nennt sich das, glaube ich, im Fachbegriff, dass du quasi Leute hast, die jetzt, du hast ein Unternehmensberatungsbüro in Frankfurt, in Amsterdam und in Shanghai. Und du hast schon ein festes Kontingent an Reisen nach Shanghai pro Jahr. Also sagen wir mal, einmal im Monat ist der immer in seinem Office in Shanghai. Ja, als Unternehmensberatung oder in Russland jetzt nicht besonders, aber USA zum Beispiel. Reicht auch, wenn es die Schweiz ist, genau. Ja. Und so, und das ist halt schon fester, planbarer Umsatz. Und wenn man weiß, dass das stattfindet und da auch noch hier sparen kann und du nicht mehr den von deinem Hauptanbieter, von deinem Firmenkartenhauptanbieter jetzt irgendwie 60 Euro bezahlen musst, weil ich weiß nicht, wie ihr das macht oder ob ihr mal im Großkonzern wart, aber die meisten machen das ja so, die haben Firmenhandy. Die Reisen ins Ausland müssten erreichbar sein, also nehmen sie auch den teuren Tarif. Ist denen egal, was das kostet, zahlt ja der Arbeitgeber. Das ist so der Gedanke. Und wenn du jetzt dem Arbeitgeber, weil ne, wir sind in einer schwierigen Phase, und dem sagst, hör mal zu, du kannst dir 50% dieser Roaming-Kosten sparen, ohne irgendwie eine große Wechselhürde zu haben. Also wenn du jetzt natürlich hingehst und sagst, nee, du musst jetzt das und das installieren und machen, dann haben die wenigsten wieder Bock darauf im Unternehmen. Je nachdem, wie viel die sich sparen können. Aber wenn du jetzt einen einfachen Weg anbietest, zum Beispiel über einen Link, der installiert die eSIM und du spielst flexibel Datenvolumen auf und am Ende des Monats oder Jahres kriegt der Firmenkunde eine Rechnung, glaube ich schon, dass da durch dieses Einsparpotenzial auch eine riesen Möglichkeit ist. Genau, aber ich habe das Thema so ein bisschen nach hinten geschoben, um zu sagen, hey, man baut sich jetzt erst diese Stabilität mit den Kunden, die man hat, weiter auf. Und dann geht man erst in den neuen Markt, wenn alle Haken dafür, sag ich mal, wieder grün sind. Ne? Wenn man da dafür auch alle Voraussetzungen jetzt gerade erfüllt. Und ja, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Kanal für uns, ist auch schon in den Startlöchern. Also wir haben die Plattform dafür auch schon gebaut, lustigerweise schon letztes Jahr auch schon getestet. Das funktioniert super easy und simpel. Jetzt muss man nur noch hingehen und ja, ne, diesen Fokus will ich jetzt noch nicht so ganz verlieren vom D2C zu B2B. Und wenn der D2C-Bereich jetzt so eine gewisse Benchmark erreicht hat, dann sage ich, machen wir B2B weiter und bauen da weiter, ja. Genau, aber das ist auch so eine Sache, fokussieren, glaube ich, ist jetzt auch sehr, sehr wichtig. Ja.
Was ist denn so ein Umsatzlevel, was das ganze Thema erreichen kann? Also ist das irgendwo, wenn du jetzt schätzen würdest, ist das eher so ein achtstelliges Ding oder mit ganz viel Fantasie auch neunstellig möglich oder was?
Also
klang jetzt erstmal nicht, als wenn du nächstes Jahr mit 10 Millionen hier rausgehen wirst.
Also ich glaube, das ist genau das, was ich auch anfangs meinte. Ne? Du kannst das ja für jedes Land in jedes Land machen. Ne?
Ja.
Und das ist so ein bisschen das kommt so ein bisschen drauf an, was in dieser Vertragslandschaft passiert. Ne, wenn jetzt natürlich irgendwie die größten Anbieter hingehen und sagen, so man kooperiert mit allen ausländischen Anbietern oder macht eigene Verträge.
Beispielsweise Telekom hat ja auch in jedem Land irgendwie ein eigenes Unternehmen irgendwo noch sitzen. Ne? Ja, die können ja theoretisch sagen, du hast einen Telekom-Vertrag und der Rest ist dann kostenlos für dich.
Dazu müsste man sich das Ganze mal anschauen oder genau analysieren, aber ich glaube, ein Großteil des Umsatzes kommt natürlich auch durch Roaming-Gebühren, die super teuer sind, weil man da die ausländischen Netze mietet oder die Netzwerke irgendwie benutzt. Und es ist die Frage natürlich, ob man diesen Weg gehen will und sagt so, hey, das bricht als Umsatz weg, dafür kriegt der Kunde irgendwie eine bessere Dienstleistung oder man lässt das so und lässt das über Drittanbieter abwickeln, weil der Anteil an Kunden, die das so viel benutzen, ist eh zu gering. Das muss man irgendwie als Unternehmen oder als großes Unternehmen jetzt erstmal betrachten. Aber ich glaube schon, dass wenn du die Brand Reise-eSIMs, so wie Buddysim jetzt, über die nächsten 5 bis 10 Jahre weiter aufbaust, ist das locker neunstellig. Also ich glaube schon, ne? Du musst halt gucken, wie du dir dann noch zusätzlich Umsatz einkaufst, ne? Ob das jetzt rein über dieses Prepaid-Ding geht oder ob du auch irgendwann mobile Datenabos anbietest oder ob wir selbst auch irgendwann eSIMs mit Rufnummern anbieten oder Verträge oder so. Da gibt es viele, viele Ideen, die ich da noch habe, um das ganze Ding irgendwie noch größer zu machen, ne? Und auch bessere Service und Produkte anzubieten. Ja, und dann bist du am Ende des Tages Mobilfunk. Mobilfunkanbieter, ne? Ja. Mit Zugang in 195 Länder, das bist wie ein globaler Mobilfunkanbieter, ne? Und dementsprechend würde ich sagen, unendlich, ja. Also es ist schon echt brutal. Klar, man muss immer gucken, wie weit das Ganze dann auch, ne? in dem Setup, in dem es jetzt läuft, funktionieren kann, aber perspektivisch ist dem irgendwie keine Grenze gesetzt.
Finde ich gut.
Ich würde sagen, ist ein guter Abschluss. Dann lass uns mal zur zweiten Frage kommen, die wir im Podcast gerade stellen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe, ja. Das habe ich ein bisschen vorgegriffen, glaube ich. Das ist diese Sparsamkeit. Das war nicht so als konkreter Ratschlag, so jetzt sei mal sparsam, ne? Sondern das ist so ein bisschen so eine Lebenseinstellung, dass man sagt, schneidet die Zahnpasta.
Kommst du aus Bayern? Du bist doch gar kein Schwabe.
Das stimmt eigentlich, nee. War ich auch nicht. aber ich glaube tatsächlich, dass man da schon heutzutage viel irgendwie das hört sich jetzt so komisch an, aber so verschwenderisch oder so, das war gerade in unserer Generation eine Zeit lang sehr, sehr irgendwie präsent, ne? Es ist durch sowas wie Temu, Shein und so jetzt auch wieder irgendwie auf dem Vormarsch, dass man sagt, kostet irgendwie 500 Christbaumkugeln statt irgendwie dieselben jedes Jahr zu benutzen. Aber ich weiß gar nicht, wie das, also es gab letztes Jahr irgendwann für mich so diesen Punkt, wo ich gesagt habe, hey, muss denn immer alles so übertrieben und so kompliziert und so Analyse-Tool und dies und das und alles sein. Das ist doch eigentlich am Ende des Tages sind das so die Basics, auf die es ankommt und versuch doch irgendwie mit dem, was du hast, jetzt einfach mal solide das Ganze weiterzumachen und dieses ganze fancy, was auch immer man alles braucht, ne? Und ja, es gab viele Sachen, ne? Also ich glaube, eine ganz, ganz schöne Anekdote ist oder ein ganz, ganz schönes Learning war, so als mein Wir waren im Vorstellungsgespräch für den Kindergarten mit meinem Sohn und der Kindergarten hat gesagt, so, es gibt nicht jedes Jahr eine neue Laterne, die für St. Martin gebastelt wird. Das fand ich echt, also das hat für mich, hat mit mir echt was gemacht, sondern es wird eine Laterne gebastelt und jedes Jahr wird auf die Laterne was Neues hinzugefügt, ne? Dass man quasi so das, was man hat, irgendwie weiter verwendet und das irgendwie verbessert und schöner macht und dann eine schöne Erinnerung hat, statt irgendwie jedes Jahr in den DM zu gehen und
neue Laterne
zu kaufen, die geht dann schon vor St. Martin kaputt und dann holst du dir nochmal eine, ne? So. Ja. Ja, und ich fand das irgendwie super spannend, weil das so ein neuer Ansatz ist als dieses Vollgas in raushauen und gucken, was dabei rumkommt, ja. Und ich habe mir das, ja, wie gesagt, so als Devise für dieses Jahr gemacht, dazu sagen, hey, man guckt irgendwie so ein bisschen bedacht auf die Dinge und man nutzt die Ressourcen, die man hat. Das fängt ja bei Kleinigkeiten an, aber kannst du halt auch unternehmerisch irgendwie so machen. Und ich glaube, das ist, ja, stand jetzt für mich ein sehr, sehr guter Weg.
Finde ich auch immer gut zu sagen, nicht immer so, das hat ja auch so viel so mit, ich brauche jetzt das nächste Neue und ja, ich muss jetzt auch da auch noch, genau, rein. Also ja, sagen auch, was voll, du eben gesagt hast, so ein bisschen viel Fokus. Deswegen ja, finde ich das einen sehr, sehr guten Punkt, den viele Gründer vor allem am Anfang, glaube ich, sehr unterschätzen, weil man denkt so, oh, jetzt, genau, habe ich die ersten 50.000 Euro Umsatz gemacht, jetzt fange ich irgendwie an abzudriften, ja, sondern sozusagen sehr realistisch. Ich
brauche die Rolex als Belohnung.
Genau, und dann zu sagen, da so ein bisschen realistisch einfach ranzugehen.
Um weiter motiviert zu sein und so, brauche ich jetzt dann noch das. Und ja.
Finde ich gut.
Ja, also, genau das. Und es ist nicht so, dass ich nie so gedacht habe, ne? Das ist so, sondern es war so für mich irgendwie so ein Gedankenschiff, dass ich sage, hey, musst du überhaupt so denken? Hat ja bisher auch nicht so funktioniert. Versuch's doch mal anders. Und ja, das ist eigentlich so der Hintergrund.
Finde ich gut. Ich glaube, das ist ein knackiges Ding geworden. 70 Minuten haben wir jetzt gesprochen.
Wow.
Sehr, sehr spannender Case. Also vor allem auch dieses ESIM-Thema ist, finde ich, was glaube ich, echt extrem viel Potenzial hat, weil es viele, glaube ich, einfach noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Also ich glaube, wenn da sozusagen einfach noch die Zeit ein bisschen reift, kann da auf jeden Fall extrem viel passieren. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ist, glaube ich, immer sehr, sehr spannend, wenn man irgendwie so ein Thema platzieren kann, was irgendwie nicht jeder auf dem Schirm hat, was auch vielleicht technisch nicht ganz so einfach ist, weil ich bin da vielleicht auch ein bisschen hinterm Mund, aber für mich ist das immer voll.
Das ist ein Klick auf den Link. Also da kriegst auch du noch hin, keine Sorge.
Aber so, ich finde das immer voll spannend, weil solche Sachen sind dann irgendwie mal was ganz Neues für mich und dann das auch irgendwie dann greifbar zu machen, finde ich mal mega schön. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall ziemlich, ziemlich groß werden kann. Also die Struktur ist halt perfekt dafür. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was du sozusagen die nächsten Jahre daraus machst. Und dann denke ich mal, sehen wir uns wahrscheinlich so in 3-4 Jahren wieder hier an diesem Tisch. Und dann hoffen wir, dass es dann da auf jeden Fall in die 8-9-stellige Umsätze auf jeden Fall reingegangen ist.
Sehr geil.
Das würde mich sehr freuen.
Sehr geil. Ja, danke euch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Danke.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Ciao.